Werden wir schauen. Genau. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Thema. Ich habe einfach überlegt, das ist ein gutes Thema, dass A, ihr mich kennenlernt, B, was auch in die Zeit passt. Deswegen als Thema, sollte jetzt auch als Folie kommen, fröhlich leben in unsicheren Zeiten. Und ich will anfangen mit den unsicheren Zeiten, auch wenn man das eigentlich tatsächlich niemandem erklären müsste, weil wir stehen da mittendrin, wir erleben ja, dass die Zeiten unsicher sind. Wir erleben, dass wir nicht so genau wissen, wo kann man noch was planen, auf was kann man sich noch verlassen. Unsichere Zeiten, die Zusammenfassung, wir wissen aktuell weniger als früher, was die Zukunft bringt. Und für viele von uns ist das was Neues. Zumindest wenn ich mir so die Gesichter angucke, okay, gibt Ausnahmen, aber so die meisten haben doch schon mal mehr als 3 Jahrzehnte so hinter sich. Ich selber bin 68 geboren und die in der Zeit aufgewachsen sind, wir sind aufgewachsen mit einem Grundgefühl der Sicherheit. Es geht aufwärts, es geht vorwärts, wir bauen nach vorne, es wird besser. In Ostdeutschland nicht. Die Ostdeutschen haben eine ganz eigene Geschichte. Also wenn jemand von euch von daher kommt, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber im Westen Deutschlands mit einem großen Sicherheitsgefühl aufgewachsen. Und wir merken jetzt, letztlich kann man es festmachen, 2008, 2009, wir merken in den letzten Jahren, die Sicherheit stimmt so nicht. Wir erleben das ganze Thema Rente, Alterung, Pflege im Alter und alle, die im System sich ein bisschen auskennen, wissen, das kann so nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Das ist in 20 Jahren nicht mehr finanzierbar. Entweder die Rente nicht oder die Pflege nicht. Also es kann nicht funktionieren. Jeder weiß es, aber es gibt auch noch keine Lösung. Wir erleben die Zersplitterung in Teilgesellschaften, verstärkt in den letzten 5 Jahren, die immer weniger miteinander reden. Wir wissen auch da nicht, wie es weitergehen soll. Wir sehen die Probleme. Technisch, Deutschland setzt ganz auf die E-Autos. Japan setzt viel stärker auf Wasserstoff. Wir stehen in einem Umbruch und noch weiß keiner so genau, wo geht's wirklich hin. Deswegen alle glücklich, die gerade vor 2 Jahren noch einen Verbrenner gekauft haben. Bis der in die Jahre kommt, ist es hoffentlich klarer, wo die Entwicklung dann weitergeht. Wir reden von der Klimaentwicklung und haben CO2 im Blick. Dabei ist Methan viel gefährlicher. Also an ganz vielen Stellen, wir übersehen die Komplexität dieser Welt nicht mehr, was uns natürlich auch Schwierigkeiten macht. Wir merken, der Welthandel wird auf keinen Fall so weitergehen. Der Konflikt China-USA, aber vor allem die extrem ungerechten Verhältnisse mit Afrika, die nur ganz, ganz selten in den Blick kommen. Wir erleben Kriege, wo ich mal sage, meine Generation hat sich das nicht vorstellen können, dass in Europa, Ukraine, nochmal wieder so ein Krieg kommt. Aber wir haben weltweit Kriege und Kriegsherde. Äthiopien, Ägypten fliegt in Deutschland unter dem Radar. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Nachricht dazu gelesen habe. Wir erleben Diktaturen. Myanmar, eine Militärdiktatur, die brutal gegen Christen und Muslime und andere Gruppen vorgeht. Die Welt ist so im Umbruch und wir wissen nicht, wo es hingeht. Dann ist ja die spannende Frage, wie sollen wir in dem Ganzen leben? Wir beschweren uns in Deutschland über die Migration. Dabei finden die mit Abstand größten Migrationsbewegungen in Afrika selber statt. Also das ist das 10- bis 100-fache von dem, was wir in Deutschland haben. Und das wird weitergehen. Die Lebensbedingungen verschieben sich so, die Kriege verschieben sich so und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ein Thema, das mich bewegt, wir haben weltweit Menschenhandel und auch in Deutschland Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Deutschland das Bordell Europas. Wir haben so viele Baustellen, unsichere Zeiten. Und ich behaupte, das ist ein Stück Normalität. Wir erleben jetzt wieder ein Stück etwas, was total normal ist. Für die Menschen weltweit war es schon immer normal, dass das Leben unsicher ist und dass sie nicht wussten, was der morgige Tag bringt. Unsere Sicherheit war die Ausnahme. Und auch wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken, quer durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte war die Unsicherheit der Normalzustand. Und ein letzter Gedanke, dann komme ich zum fröhlich Leben. Also wenn ich einen Seminartag dazu mache, dann mache ich eine Stunde zum Thema Unsicherheit. Dann kommen nochmal ganz andere Themen, weil ich glaube, es ist wichtig, das Verdrängen hilft uns nicht. So zu tun, als wären wir nicht unsicher, hilft uns nicht. Deswegen, wir müssen es wahrnehmen, um konstruktiv damit umgehen zu können. Das Letzte bei uns, wir haben unser eigenes Leben nicht in der Hand. Das wissen wir grundsätzlich immer, aber in diesen Zeiten spüren wir es an den Stellen deutlicher. Ich kann meine eigene Gesundheit nicht garantieren. Ich kann die Gesundheit meiner Lieben nicht garantieren. Meine Frau ist gestorben vor 9 Jahren mit 50. Ich habe es in der Hand. Dieses Leben bleibt unsicher. In den letzten Wochen, Bosch, Entlassungen, Entlassungen, Entlassungen. Ja, wer hätte das mal gedacht? Also Bosch war immer noch eine Lebensstellung für die, die wollten. Und plötzlich, ich weiß nicht, ob der Standort hier betroffen ist, aber Freunde von mir aus dem Hauskreis, hier auch, okay, Freunde von mir aus dem Hauskreis auch, Bosch, verschiedene Arbeitsbereiche im Stuttgarter Raum, die sagen, klar, unsere Abteilungen sind auch betroffen. Plötzlich Unsicherheit, ich weiß es nicht. Dieses Leben ist unsicher und wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir es uns eingestehen, weil nur dann können wir mit Gott auch einen Weg gehen und dann tatsächlich fröhlich leben in der Unsicherheit. Fröhlich leben in der Unsicherheit, 4 Gedanken. Erstens, indem wir in Gottes Arme laufen mit allem, was da ist. Wirklich zu Gott. Letztlich ist es die Einladung, die ihr alle gut kennt, Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Wir können unser Herz nicht selber heilen.
Wir müssen es auch nicht. Wir haben gar keinen Auftrag dazu.
Unser Auftrag ist es, und das finde ich so schön, weil der Vers so sehr schön klar unterscheidet, was ist unser Part und was ist Gottes Part. Unser Part, mit dem, was bei uns da ist, wirklich zu Gott laufen. Und sein Part ist es dann, unser Herz zu verändern. Und bitte, da reicht es manchmal nicht, wenn wir einmal sagen, Herr, ich habe übrigens Angst, schnell Heilung, okay? Und nein, es kann sein, dass wir bei Themen auch mal dranbleiben müssen. So ein Vers, der mich fasziniert, 2. Mose 24. Mose ist da oben auf dem Berg und kriegt die Vision von der Stiftshütte nach dem Bild im himmlischen Heiligtum. Muss ziemlich gigantisch gewesen sein. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass da so ein kleiner Vers drin ist, den ich immer überlesen habe. Denn als Mose da oben auf dem Berg ist, heißt es, und am 7. Tag sprach der Herr zu Mose. Moment. Am 7. Tag? Mose hat also 6 Tage da oben rumgesessen und gewartet. Ich merke, okay, also ich habe noch keinen Punkt gehabt, wo ich mal 7 Tage am Stück im Gebet gewartet habe. Also ich habe schon Punkte gehabt, die ich länger bewegt habe, aber mehr so immer wieder. Aber es ist für mich eine Einladung, auch da, wo bei mir Themen da sind, auch Unsicherheiten, Ängste, es ist A, normal, aber B, so lange mit Gott dranbleiben, bis er entweder etwas verändert, oder ein Friede reinkommt. Auch das ist etwas, wenn ich merke, das Thema ist nicht mehr wichtig. Darf auch sein. Deswegen wirklich in Gottes Arme laufen, unser Herz bei ihm ausschütten und von ihm verändern lassen. Nun haben wir ein Problem in Deutschland mit unserer Lebensgrundrichtung. Unsere Lebensgrundrichtung ist, wir schauen nach vorne. Die Zukunft liegt vor uns, wir planen, was morgen kommt und so weiter. Und wenn das unsicher ist, dann heißt das, wir leben permanent in den Nebel hinein. Und das ist anstrengend. Ich denke, viele von euch werden schon mal bei Nebel Auto gefahren sein. Also das ist einfach brutal anstrengend, wenn du ständig nicht weißt, ist noch, ist nicht, langsamer gucken. Also einfach anstrengend. Deswegen sind wir in Deutschland, glaube ich, auch Versicherungsweltmeister. Wir versuchen, in den Nebel irgendwie so Pflöcke einzuschlagen, um uns diesen Nebel irgendwie erträglicher zu machen. Das Dumme ist, die Pflöcke helfen nicht, weil die Lebensversicherung hat mir ein bisschen Geld gebracht, als meine Frau weg war. Aber das hat es auch leichter gemacht. Und trotzdem war sie weg. Also eine Versicherung dafür, dass sie nicht weg ist, kriege ich nicht. Wir leben in den Nebel hinein und das ist ein Problem. Und an der Stelle komme ich zum 2. Punkt, weil die alten Israeliten komplett anders gelebt haben. Deswegen fröhlich leben, weil wir wissen, wo wir herkommen. Für die alten Israeliten ist das Wort Acharit, das Wort für Rücken, ist das Wort für Zukunft. Also im modernen Israelisch, im modernen Ivrit nicht mehr, aber im biblischen Hebräisch, Acharit, der Rücken ist die Zukunft. Die Zukunft liegt im Rücken, ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, wo ich herkomme. Deswegen steht im Zentrum von jedem jüdischen Fest ein Heilshandeln Gottes. Ich weiß, wo ich herkomme, was dieser Gott gemacht hat. Und dieses Wissen gibt mir den Mut, auch in die unbekannte Zukunft zu gehen. Beispiel Passafest. Wir feiern den Exodus, wir feiern die Befreiung aus der Sklaverei. Wow, ja, mit dem Gott kann ich auch in den Nebel gehen. Das Sukkot oder das Laubhüttenfest, das Erntedankfest, jedes Jahr neu feiern wir. Und Gott hat uns wieder ein Jahr lang versorgt. Jawohl, mit dem Gott kann ich auch ins nächste Jahr gehen. Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Ich bin mit Gott im Reinen und deswegen kann ich fröhlich in die Zukunft gehen. Das Purimfest, das wird das Buch Esther gelesen. Ein Mordanschlag gegen das ganze Volk und Gott hat uns bewahrt. Oder Simchat Torah, das finde ich immer noch mit am bewegendsten. Das Fest der Torahfreude. Einfach nur, Gott hat uns sein Wort anvertraut. Und wenn man dann die Bilder sieht, wie, ja, das sind alle älter als ihr. Wenn dann gestandene Juden mit, was weiß ich, 70, 75, 80 die Torahrolle in den Arm nehmen und damit tanzen. Also wenn ihr je hier ein Fest der Bibelfreude macht und das nicht am ersten Sonntag im Monat ist, dann ladet mich extra dazu ein, ich komme, ich tanze mit. Einfach nur, wow, Gott hat uns das geschenkt, er hat uns einen Halt gegeben, eine Orientierung. Ja, damit kann ich tatsächlich in die mir unbekannte Zukunft gehen. Das ändert nichts daran, dass da Nebel ist, da ist immer noch Nebel. Aber ihr merkt, wie dieses, ich weiß, wo ich herkomme, dann kann ich fröhlich auch in das mir Unbekannte reingehen. Und es war mal ein Gottesdienst, da stand da ein Stuhl und ich wäre fast geflogen. Es gab da ein bisschen Graune, genau. Aber letztlich ist es genau das, es kann passieren. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist dringend nötig, dass wir als Christen an der Stelle einen dieser Schätze der Bibel heben, der für Jesus und seine Jünger normal war, weil dieses Denken und dieses Leben war für sie normal. Wir werden keine antiken Juden werden, also wir bleiben so orientiert. Das kriegen wir nicht rum. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, immer wieder mal innezuhalten, um von ihnen zu lernen und diesen Grundgedanken aufzunehmen, wo kommen wir her, was haben wir schon längst mit diesem erlebt, weil das uns den Mut gibt, auch in das bleibend Unbekannte hineinzugehen. Jetzt könnten wir so sagen, natürlich wie die Juden auch, ich war Sklave in Ägypten. Das finde ich immer spannend, wenn dann heute so ein junger Mann, was weiß ich nicht, 25, 30, sagt, ich war Sklave in Ägypten. Ich mir den dann angucke und denke mal, so alt sieht er gar nicht. Also, ja, der war natürlich damals nicht dabei, aber er nimmt das ganz persönlich. Er macht diese Geschichte zu seiner Geschichte. Das ist spannend. Das könnten wir natürlich auch. Wir sind hineingepflanzt, hineingepfropft in den Weinstock Israel. Das heißt, wir könnten auch sagen, ich war Sklave in Ägypten. Aber ich merke, das ist mir doch noch relativ weit weg. Vielleicht lerne ich das noch. Aber wir können ja mal anfangen mit den Festen, die uns verbinden. Und zum Beispiel das Kreuz anschauen. Ihr habt es hier hängen. Und mal ganz bewusst persönlich nehmen. Ich war Sklave in Ägypten. Wow, das hat Gott für mich gemacht. Und an der Stelle, ich höre in christlichen Gemeinden immer wieder, ja, Jesus musste ja für mich ans Kreuz. Ja, ich bin ja so schlimm und das ist wieder so ein Satz, der ist nicht völlig falsch, aber trotzdem total daneben. Das ist so, oh. Jesus wollte für mich ans Kreuz. Das ist ganz anderes. Ja, er musste es auch, weil anders hätte ich nicht den Zugang zum Himmel gekriegt. Deswegen ist es nicht völlig falsch. Aber bei dem Musste kommt häufig eine Schwere hinein und ein, er wollte es, es war seine Entscheidung. Es gab nicht irgendwen, der ihn zwingen konnte. Sondern er hat gesagt, ich will, weil du mir so wichtig bist. Und dann eben persönlich nehmen. Jesus wollte für mich ans Kreuz, damit ich eine Zukunft bekomme. Wow. Wenn ich das persönlich nehme, dann kann ich sagen, okay, gar nicht so wichtig, was da im Nebel kommt. Wenn das stimmt, habe ich einen Weg in die Zukunft. Ich hatte einen Jüngerschaftskurs und der geht über ein Jahr oder über 11 Monate. Und das, was einer der jungen Männer mitgenommen hat, waren nur die 3 Worte, gerne für mich. Und das hat er mitgenommen und das hat ihn bewegt. Auch bei allen Themen, die wir der Reihe nach hatten, war er immer wieder bei dem einen, gerne für mich. Das zu begreifen und das persönlich zu nehmen. Und ihr merkt, fröhlich leben in ungewissen Zeiten oder in unsicheren Zeiten, weil ich weiß, wo ich herkomme und es hoffentlich persönlich nehme. Das gleiche natürlich Ostern. Mit ihm bin ich auferstanden, schon jetzt und ganz. Das neue Leben hat schon angefangen. Die Herrlichkeit des Himmels wartet auf mich oder Himmelfahrt. Jesus regiert. Die Grundbotschaft der Offenbarung. Egal was kommt, er behält die Fäden in der Hand und er führt diese Welt zu seinem Ziel. Himmelfahrt, er regiert. Und ihr merkt, es sind lauter Sachen, die liegen in der Vergangenheit schon längst. Pfingsten. Er wohnt durch seinen Geist in mir. Wow. Und so weiter. Mal persönlich nehmen, was längst geschehen ist und da heraus in die bleibend unbekannte Zukunft gehen. Dann kommen an der Stelle auch noch die persönlichen Erlebnisse mit Gott. Also das waren jetzt ja die, die wir alle haben. Also jeder von uns kann sich an Kreuz, an Auferstehung, an Himmelfahrt, an Pfingsten festmachen. Oder auch an Passa, an Exodus, an sonst was. Dann die persönlichen Erlebnisse mit Gott. Und auch da ist es spannend. Weiß ich noch, was ich selbst mit Gott erlebt habe? Weil das, was ich dann persönlich mit ihm erlebt habe, auch das gibt mir den Mut, in die unbekannte Zukunft zu gehen. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich euch jetzt eine Minute Zeit geben und sagen, okay, mal nachdenken, und dann hätte ich gern so, bei der Gruppengröße so 40 Zeugnisse oder so. Die Zeit haben wir nicht, aber ich lade mal ein heute beim Mittagessen. Tauscht euch doch heute beim Mittagessen mal drüber aus, was habt ihr mit Gott erlebt? Geht nicht drum zu sagen, oh, so muss es wieder sein. Finde ich das wieder? Das ist ein Krampf. Aber es geht darum, als Ermutigung, jawohl, da habe ich selber was mit diesem Gott erlebt und ich merke plötzlich, ja, mit diesem Gott kann ich auch in diesen Nebel hineingehen. Ein dritter Gedanke, weil wir wissen, wo wir hingehen, das werde ich dann am Sonntag nach Ostern noch ausführlich machen, aber jetzt schon mal kurz. Zwei Texte, 2. Korinther 4. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, also alles, was wir gerade erleben, negativ, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also wenn wir so diesen Blick nach vorne haben und hier bleibt Nebel, ist das quasi der Blick über den Nebel hinweg. Wir sehen schon, was weiß ich nicht, das Schloss, auf das wir zulaufen. Über den ganzen, wir wissen noch nicht, wie der Weg wird. Das bleibt dumm, der Nebel bleibt. Aber ich kenne das Ziel und ich sehe das Ziel. Und in die gleiche Richtung aus Hebräer 6. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Ach, über den Vers könnte man mehrere Predigten halten. Allein der Melchisedek, der Hohenpriester und so weiter. Egal, jetzt geht's gerade um die Zukunft. Unser Anker liegt im Himmel. Und die Funktion von einem Anker ist es, ein Boot am Ort zu halten. Wenn der Anker gut gelegt ist, dann kann das Boot hin und her schwanken. Das kann sich sogar ganz drumherum drehen. Aber wenn der Anker fest ist, dann finde ich das Boot morgen noch da. Wenn es zwischendrin stürmt und Wellen und tobt und was weiß ich nicht, völlig egal. Wenn der Anker fest ist, bleibt das Boot sicher. Deswegen ist eine spannende Frage, liegt unser Anker im Himmel? Wenn er dort nicht liegt, dann haben wir keinen Anker. In den Stürmen dieser Zeit oder im Nebel gibt es keinen Anker, der fest liegen kann. Das geht nicht. Deswegen ist es eine ganz spannende Frage und wie gesagt, ich werde es mit euch vertiefen nach Ostern. Das ist die Grundfrage, freue ich mich auf den Himmel? Ist das so klar, dass ich weiß, mein Anker liegt da, egal wie mein Boot jetzt gerade noch durchgeschüttelt wird, völlig egal, mein Anker hält. Es gibt einige von euch, die kennen das Lied My Lighthouse und das wird dann unter jüngeren Leuten gerne auch gebrüllt oder naja, gesungen, wie auch immer. Und das Spannende ist, you will bring me safe to shore, du bringst mich sicher ans Land, ans Ufer. Und wenn man die Leute fragt, beziehen Sie es immer auf das Leben hier irgendwo. Ja, hier Sicherheit oder hier was Besseres oder hier Heilung. Aber darum geht's nicht. Wir bleiben auf der See, wir bleiben in der Unsicherheit bis an den Ufer der Ewigkeit. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Wer sich nicht auf den Himmel freut als Christ, hat ein großes und dringendes Wachstumspotenzial. Weil, das ist, wenn wir vom Thema heute gucken, fröhlich leben in unseren Zeiten, es ist quasi wie ein Wanderer, der in der Ferne schon die Hütte sieht. Ich meine, es gibt ja Leute, die gerne wandern und das freiwillig machen. Nicht, dass ich das verstehe, überhaupt nicht, aber es gibt Leute. Und die schildern das völlig überzeugend, authentisch und auch ganz verschiedene, dass sie sagen, wenn sie nach einer Hüttenwanderung oder nach einer entsprechend anstrengenden Wanderung dann die Lichter von der Hütte sehen, wow, was das nochmal an Energie freisetzt. Ja, vielleicht müssen sie nochmal durch ein Tal durch, vielleicht müssen wir nochmal durch den Sumpf durch, vielleicht, aber ist egal. Sie sehen, da ist die Hütte, da kriege ich mein Bett, da kriege ich mein, was weiß ich nicht, mein Bier, meine Brotzeit, da. Und das ist deine Perspektive. Weiß ich, wo ich hingehe? Jetzt kann es sein, dass auch an der Stelle du merkst, du bist seit Jahren Christ, aber eine echte Vorfreude auf den Himmel ist nicht da. Auch da die Einladung vom Anfang mit Gott reden. Ich kann auch keine Vorfreude in mir produzieren, zumindest keine, die echt ist. Aber ich kann zu Gott laufen und sagen, Herr, da ist in meinem Herzen, Herr. Ja, ich merke, das steht drin, da haben die alle drüber gepredigt und so. Herr, aber ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Herr, aber komm doch bitte nicht so bald. Und wo immer ich merke, ich kann noch nicht sagen, Herr, so bald wie möglich. Komm so bald wie möglich. Ich freue mich hin zu ihm. Weil nur er unser Herz heilen kann. Das bleibt ein Grundmotiv. Der letzte Gedanke. Fröhlich wissen, weil wir wissen, wer mitgeht. Weil wir wissen, mitten auf diesem Weg, es bleibt unsicher. Wir haben es nicht in der Hand und keine Ahnung, was noch kommt. Bitte, es gibt momentan auch etliche Unheilsprediger. Ist mir erst vor 2 Monaten, 1,5 Monaten wieder jemand begegnet. Wir haben irgendwas gesprochen über die aktuelle Situation und der sagte sofort, das ist das vierte Horn. Also das Tier in der Offenbarung 13. Und diese Entwicklung ist, der wusste das ganz genau. Also es ist immer spannend, wenn man genau weiß, bei welchem Siegel sind wir gerade und bei welcher Posaune und was weiß ich nicht. Und das hilft überhaupt nicht. Wir leben in diesen unsicheren Zeiten, wir kriegen es auch da nicht sicher in den Griff. Auch nicht in dem Sinn, wir wissen genau, wo wir sind. Wir kriegen es nicht sicher. Wir wissen auch nicht, ob noch mal was Schlimmes kommt, weil das ist bei den Leuten dann meist, die sagen, oh, und jetzt kommt noch das und das und das und das und das und alles ist schlimm. Wir wissen es nicht. Alles, was in der Offenbarung geschildert wird, hat sich schon mindestens einmal erfüllt. Kann sich auch noch mal erfüllen. Wir wissen es nicht. Aber es bleibt unsicher. Fröhlich leben in unsicheren Zeiten, weil wir wissen, wer mitgeht, weil wir den Verheißungen Gottes trauen können. Und es ist die gleiche Frage wie bei den Festen. Leben die Verheißungen in uns? Es können allgemeine Verheißungen sein, zum Beispiel im Blick auf die Ewigkeit, hatte ich gerade. Oder auch Verheißungen für die Zeit bis dahin. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, im Tal, wo es so eng wird, dass ich Angst habe zu sterben und wo ich keinen Ausweg sehe, noch kein Licht am Horizont. So bist du doch bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Oder Johannes 10. Nichts kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Und ihr merkt, es sind lauter Verheißungen. Und wieder ist die spannende Frage, leben sie in mir? Oder ist das so ein frommes Wort, was ab und zu, was weiß ich nicht, dreimal im Jahr wird es halt im Gottesdienst irgendwo vorgelesen und da rein, da raus, nett. Ich hatte eine Frau, die hatte aufgrund von einer Traumatisierung, hatte sie einen Ort, an dem sie tief verletzt worden ist. Ja. Und sie blieb in der Region, es ließ sich nicht ändern, sie ist immer wieder da vorbeigefahren. Der Ort war auf einem Berg, deswegen sie hat den immer wieder auf Entfernung gesehen und es war immer wieder brutal für sie und es konnte passieren, dass es zu einer Retraumatisierung kam. Und da hinein hat Gott ihr im Gebet mal ein Bild geschenkt, ein Bild, wo er sich so zwischen sie und diesen Ort stellt. So, dass in diesem Bild der Ort tatsächlich weg war. Sie hat das Bild auch für sich gemalt, hat es bei sich in der Wohnung gehabt, also weil es sie einfach angesprochen hat. Jesus als der sich dazwischen stellt. Und am nächsten Tag ist sie wieder in ihr Auto gestiegen, ist vorbeigefahren, hat den Berg gesehen und ist zusammengebrochen. Da habe ich gesagt, was willst du mit dem Bild in deiner Wohnung? Das Bild musst du mitnehmen. Das Bild, was weiß ich, mit dem Handy fotografieren oder meinetwegen auch das Original mitnehmen, mir egal. Aber in dem Moment, wo du wieder da vorbeifährst, dann das Bild hervorholen. Weil da hinein will es seine Kraft entfalten. Und ähnlich ist es mit den Verheißungen. Die Verheißungen helfen uns nur begrenzt. Sie sind auch da nicht schlecht, aber sie sind begrenzt, wenn wir am Sonntag im Gottesdienst die mal wieder hören. Spannend wird es, wenn ich die Verheißung in meinen Alltag mit hineinnehme und anfange, sie durchzubuchstabieren, durchzukauen. Wenn ich anfange, sie zu bewegen, dass sie anfangen, in mir zu leben und real zu werden. Das ist letztlich die Botschaft von Psalm 1. Dieses Wiederkäuen, dieses Nachsinnen über dein Wort, dieses es so aufnehmen, dass es tief drin sitzt, dass es in meinem Herz oder in meinem Bauch sitzt. Und weil immer da was ist, Beispiel von der Frau, wann immer sie wieder an dem Ort vorbeifährt, dass sofort mit dem Schrecken, der kommt, sofort das Bild da ist und Jesus steht dazwischen. Dann entfalten die biblischen Verheißungen wirklich ihre Kraft. Das ist quasi eine ähnliche Frage. Leben diese Verheißungen so in dir und bitte jetzt nicht alle auf einmal? Aber nimmst du eine von denen so mit hinein, dass sie ihre Kraft entfalten kann? Und bitte so lange mit hineinnehmen, bis du merkst, ja, jetzt bin ich mit dieser einen mal so weit durch, dass sie in mir lebt. Dann kann man sich eine nächste suchen. Neben den allgemeinen Verheißungen gibt es auch persönliche Verheißungen. Vielleicht gibt es ein Wort, was Gott dir schon längst zugesprochen hat. Konfirmationsspruch. Oder ein anderes Wort, was dir schon immer wieder zugesprochen wurde. Oder du hast in irgendeinem christlichen Gästehaus und jedes Mal kriegst du die Karte mit dem Spruch. Oder wie auch immer. Und dann genauso, das bewusst hineinnehmen, es so lange bewegen, so lange mit Gott drüber reden, mal Kontext lesen, mal bewusst damit beten, bis es entsprechend seine Kraft entfaltet. Fröhlich leben in unsicheren Zeiten. Wir können die unsicheren Zeiten nicht ändern, aber wir können fröhlich darin leben, weil wir jederzeit mit Gott darüber reden können. Weil wir die Segensspuren auf unserer Geschichte als Christen insgesamt oder unserer persönlichen Geschichte wahrnehmen können, die uns ermutigen, auch in die bleibend unsichere Zukunft zu gehen. Weil wir wissen, wo wir hingehen. Oh, und ich freue mich auf den Himmel schon seit Jahrzehnten. Und weil wir wissen, wer mitgeht. Ich lade euch ein, kurz innezuhalten, weil ein netter Sonntagsgottesdienst ist schön. Aber das ist für mich so ziemlich das Langweiligste, auch wenn ich sehr gerne predige. Aber egal. Das Spannende ist es, wenn ihr sagt, irgendein Gedanke, den nehme ich mit. Es kann auch sein, es ist ein Gedanke aus dem Lied, aus dem Gespräch, das muss gar nicht aus der Predigt sein. Aber zu merken, wo ist Gott gerade mit mir dran und was ist der eine Punkt, den ich mitnehme und den ich heute, morgen, übermorgen auch tatsächlich umsetze. Deswegen lade ich euch ein, kurz innezuhalten. Gibt es bei dir irgendeinen Impuls, den Gott vielleicht schon längst gesetzt hat, wo er sagt, hey, an der Stelle ist eigentlich dein nächster Schritt dran? Und dann würde ich mit dem Gebet schließen. Herr Jesus, du bist selber in unsichere Zeiten hineingekommen, in ziemlich unsichere Zeiten. Und du mutest uns zu, in unsicheren und in bleibend unsicheren Zeiten zu leben. Aber du bist dabei. Du hast längst eine Grundlage geschaffen, die sich lohnt. Du hast einen Weg nach vorne gezeigt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir tatsächlich mehr und mehr da hineinwachsen, weil du gekommen bist, weil du da bist und weil du da sein wirst. Auch fröhlich zu leben in diesen Zeiten. Du siehst, wo du dich danach sehnst, dass wir einen nächsten Schritt gehen, dass wir tiefer hineinwachsen in deine Botschaft. Und ich bitte dich, dass du uns da begleitest. Du hast gehört, was wir gedacht haben, was wir gebetet haben. Hilf uns, dass wir tatsächlich im Alltag diese Schritte gehen und merken, wie deine Botschaft uns mehr und mehr verwandeln kann, tatsächlich fröhlich zu leben. Amen.